So, zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat sind wir hier mal wieder im Duo unterwegs und haben uns drei neue Entscheidungen vorgeknöpft, die wir für spannend halten. In dieser Folge erwarten euch zweimal der Bundesgerichtshof und einmal das Bundesverfassungsgericht. Es kommt nicht häufig vor, dass der Bundesgerichtshof in einem und demselben Fall gleich mehrfach den EuGH anruft mit Vorlagebeschlüssen. Ein besonders spektakulärer Fall, in dem das schon mal vorgekommen ist, ist der Kraftwerkfall Metall auf Metall, der, glaube ich, seit 20 Jahren immer wieder vom BGH zum EuGH und zurück geht. Bundesverfassungsgerichtsentscheidung auch dazu. Ich glaube, die Nummerierung beim BGH ist inzwischen so bei Metall auf Metall 5 angelangt. Einen neuen Fall, wo wir jetzt auch haben, dass der BGH zum zweiten Mal vorliegt, ist der App-Zentrum 2-Fall. In dem App-Zentrum-Fall geht es um Facebook und um die Datenschutzinformationen, die Facebook damals aufgestellt hat, als es ein App-Zentrum dann dort geschaffen hat. Ich glaube, das ist schon mittlerweile wieder ziemlich alt. Dieses App-Zentrum ist aus dem Jahre 2010 oder so?
Nee, die Abmahnung, die stammt aus dem Jahr 2012.
Also sie ist nur 11 Jahre alt. Das App-Zentrum, ja. Das ist mittlerweile Geschichte. Das ist ja der Fall, der stammt nur aus der Zeit, wo, ja, einige werden sich noch daran erinnern, wo man bei Facebook vor allen Dingen so Spiele machte. Ich hab irgendwas mit einer Farm und dergleichen. Das war damals sehr, sehr beliebt. Stimmt. Und das versuchte damals Facebook auszubauen, indem es das App-Zentrum schaffte und dann macht es Datenschutzbestimmungen. Und an diesen Datenschutzbestimmungen, ja, hier Spiele wie taucht auf in der Entscheidung des Landgerichts, die wir hier gerade aufgeschlagen haben aus dem Jahr 2014, das ist nämlich die erste Entscheidung zu dem Fall, Diamond Dash und Wet Paint Entertainment, also zwei Spiele, alles haben wir alle vergessen, was das gewesen ist, ja, The Will taucht hier auch noch auf. Also alles eigentlich schon Geschichte. Eine Abmahnung, die jetzt fast 11 Jahre alt ist, aus dem Jahre 2012 stammt, des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, VZBV. Und ja, in der Sache bis heute keine rechtskräftige Entscheidung, weil dieser Fall dann vom Landgericht, wo VZBV Recht bekam in wesentlichen Punkten, dann zum Kammergericht ging, auch im Wesentlichen erfolgreich für VZBV. Dann ging er zum Bundesgerichtshof, da schrieb man dann schon mittlerweile das Jahr 2020, glaube ich. Und vom Bundesgerichtshof ging es dann zum EuGH, das war der erste Vorlagebeschluss, und der dann erwirkt wurde. Und dieser Vorlagebeschluss des EuGH wiederum, der ist auch noch gar nicht alt, der stammt dann, dann waren mittlerweile 10 Jahre vergangen, April 2022, entschied dann der EuGH eine Frage, die Streitfrage war in der datenschutzrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Literatur, seitdem es die DSGVO gibt, nämlich die Frage nach der abschließenden Wirkung des Artikel 80 Absatz 2 DSGVO. Da fragte der Bundesgerichtshof 2020 den EuGH, ob die Klagebefugnisse, die die Verbraucherschützerverbände nach dem Unterlassungsklagegesetz, dem UKLAG, und im UWG haben, ob diese dann von dem Artikel 80 Absatz 2 gedeckt sind. 80 Absatz 2 sagt, dass die Mitgliedstaaten vorsehen können, Einrichtungen, Organisationen, Vereinigungen unabhängig von einem Antrag der betroffenen Person Klage- und Abmahnbefugnisse zu geben, wenn ihres Erachtens Datenschutzverstöße vorliegen. Da sagte dann der EuGH in seiner ersten App-Zentrumsentscheidung aus dem April 2022, dass 80 Absatz 2 den nationalen Abmahn- und Klagebefugnissen der Verbraucherschutzverbände, wie wir sie im UKLAG und im UWG haben, nicht entgegensteht. Jetzt gilt der 80 Absatz 2 allerdings nur, und jetzt kommt es auf den Wortlaut an, wenn nach Auffassung des abmahnenden Verbraucherschutzverbandes die Rechte einer Person gemäß dieser Verordnung, also gemäß der DSGVO, infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind. Also 80 Absatz 2 verlangt, dass es eine Verletzung von Rechten einer betroffenen Person gibt infolge einer Datenverarbeitung. Und dies dann wiederum ist der Aufhänger und der Anknüpfungspunkt dann dafür, dass in der neuen Entscheidung des BGH zum App-Zentrum, die Entscheidung App-Zentrum 2 vom 10. November 2022, dann schon wieder die Frage auftaucht, ob die nationalen Abmahn- und Klagebefugnisse nach UKLAG und UWG, ob die denn mit 80 Absatz 2 vereinbart sind, diesmal allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt, nämlich, Max?
Naja, es ging im Wesentlichen eigentlich um die Frage, ob diese Datenschutzinformationen, die man ja eigentlich vorab sozusagen den Betroffenen oder ich sag mal jetzt den Kunden und Mitgliedern bei Facebook etwa zukommen lässt vor Nutzung der App, diese Datenschutzinformation vorab zukommen lässt, bevor jedenfalls theoretisch, wenn man es sachlich mal so betrachtet, bevor Daten der Person dann infolge der Information verarbeitet werden, ob eine solche Datenschutzinformation, wenn sie fehlerhaft ist, also wenn diese gegen die Vorgaben für Datenschutzinformationen aus der DSGVO diese Vorgaben nicht beachtet, also sie fehlerhaft ist, ob das trotzdem eine solche Klagebefugnis dann besteht, um das zu rügen, eine solche fehlerhafte Datenschutzinformation. Denn, wie gesagt, der Wortlaut, hat Nico ja gerade richtig gesagt, ist eben infolge einer Verarbeitung. Das heißt, die Frage ist dann letztlich auch, ist eine solche Datenschutzinformation, die vorab zugeht an den Betroffenen, wenn sie fehlerhaft ist, eine Verletzung der DSGVO infolge einer Verarbeitung? Denn rein denklogisch mal betrachtet, ist ja noch keine Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt schon passiert, sondern es wurde ja lediglich sozusagen informiert darüber, dass jetzt möglicherweise dann gleich Daten verarbeitet werden.
Ein sehr, sehr feinsinniges Argument, was da kommt, das sich noch wieder in zwei Argumente zerlegt. Nämlich erstmal, sind überhaupt die Datenschutzinformationen eine Verarbeitung? Mhm. Ja, da sagt der BGH, lässt er erkennen, also er stellt die Frage auch dem EuGH, der das jetzt nochmal entscheiden muss. Dann kommt wieder die schöne Floskel allerdings beim BGH für eine Weiterauslegung, also dass auch die Datenschutzinformationen selbst eine Verarbeitung von Daten darstellen. Na, gar nicht so leicht dahin zu kommen. Für eine Weiterauslegung dürfte außerdem das Ziel der DSGVO sprechen, einen wirksamen Schutz der Grundfreiheiten und Grundrechte natürlicher Personen und insbesondere ein hohes Schutzniveau für das Recht jeder Person auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu gewähren. Das Ziel der DSGVO, einen wirksamen Schutz zu gewähren, eine Floskel, die in so gut wie jeder EuGH-Entscheidung zur DSGVO, die es bislang gibt, auch tatsächlich auftaucht, eine reine Floskel natürlich, mit der man sich dann immer versucht, eine Grundlage zu bieten, um also die Vorschriften der DSGVO so extensiv auszulegen, wie man sie auslegen mag. Naja, dann man wird sehen, ob die Floskel dann auch in der App-Zentrum 2-Entscheidung, die ja dann ja jetzt zu erwarten ist, auch wieder begegnet und ob dann wieder die Begründung lautet des EuGH, dass doch auch Datenschutzinformationen eine Datenverarbeitung darstellen. Und selbst wenn sie eine Datenverarbeitung darstellen, sagt der BGH, dann ist ja noch die Frage, ob Fehler in den Datenschutzinformationen jetzt bedeuten, dass Rechte der Betroffenen infolge einer Datenverarbeitung verletzt sind. Auch eine sehr, sehr feinsinnige Frage. Also ganz ehrlich gesagt, Kompliment an die Facebook-Anwälte, dass sie also in diese feinsinnigen Aspekte offensichtlich dort eingefallen sind. Und vielleicht mag man auch mutmaßen, kann man hier ein bisschen vielleicht auch durchscheinen sehen, dass der BGH vielleicht sich nicht so gerne dazu berufen sieht, also jetzt jede Detailfrage der DSGVO dann letztlich auch entscheiden zu müssen, denn das wäre die Folge, wenn es sehr, sehr weitgehende Abmahn- und Klagebefugnisse der Verbraucherschutzverbände gäbe. Der Clou kommt dann ganz am Ende der Entscheidung. Am Ende, wenn man so möchte, könnte man fast sagen, droht der BGH dann schon mit der nächsten Vorlage. Ja, nicht? Ja. Indem er sagt, wir weisen einmal vorsorglich darauf hin, dass wenn ihr jetzt sagt, liebe EuGH in Luxemburg, wenn ihr jetzt sagt, also nee, das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit an Auslegung und die also Fehler der Datenschutzinformation fallen jetzt nicht unter das, was 80 Absatz 2 an Klagebefugnissen von Verbraucherschützern vorsieht, dann kommen wir ja zur nächsten Frage, ob nämlich 80 Absatz 2 jetzt abschließend diese Klagebefugnisse regelt oder ob der nationale Gesetzgeber befugt ist, dort noch ergänzende Vorschriften zu erlassen, die Verbraucherschutzverbände dann auch zur Klage bei Datenschutzverstößen befugt. Also es ist nicht danach nicht auszuschließen, dass wir vielleicht mal sogar eines Tages noch mit einem Vorlagebeschluss 3 hier zu tun bekommen, mit einer Entscheidung des BGH, App-Zentrum 3, mit der dann erneut vorgelegt wird. Ja, das wird sicherlich die geschätzten Kolleginnen und Kollegen bei VZBV und den anderen Verbraucherschutzverbänden nicht erfreuen, denn damit bleibt jedenfalls in einem Teil der Fälle, und das dürfte ein erheblicher Teil der Fälle sein, wo nämlich Datenschutzinformationen auf den Prüfstand der Gerichte gestellt werden sollen, bleibt für die Verbraucherschützer eine erhebliche Unsicherheit, was denn da mal tatsächlich am Ende die Maßstäbe sein werden. Und wenn man jetzt mal schaut, dass wir ja doch jetzt schon im 5. Jahr nach dem Wirksamwerden der DSGVO stehen, seit 2018, dann ist das natürlich schon eine nicht ganz unbeträchtliche Schwächung auch der Möglichkeiten, die hier die Verbraucherschützer haben, um auch gegen Datenschutzverstöße vorzugehen. Es gibt mittlerweile, das sollten wir nicht vergessen zu erwähnen, auch noch einen weiteren Vorlagebeschluss des BGH zu einer ganz eng verwandten Frage, die kein Thema war in dem App-Zentrum-Fall. Da geht es um die Abmahnbefugnisse und Klagebefugnisse der Mitbewerber. Das ist ein Streit unter Apothekern gewesen über die Konformität bestimmter Datenverarbeitungsvorgänge auf einer Plattform, die der Beklagte da betrieben hat. Und in diesem Streit gab es dann eine Mitbewerberklage nach dem UWG. Und dort ist ja seit eh und je ja der Kommentator Köhler im Köhler-Bornkamm an vorderer Front streitig, ob denn überhaupt die DSGVO noch Mitbewerberklagen wegen Datenschutzverstößen zulässt. Sie sind in der DSGVO nicht vorgesehen. Ja, man findet in 80 Absatz 2 findet man, das gibt bestimmten Einrichtungen, Organisationen, Verbraucherschützer, Klagebefugnisse, aber Klagebefugnisse für Mitbewerber kennt die DSGVO nicht. Und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, und sie wird seit Jahren diskutiert, ob das heißt, dass solche Mitbewerberklagen ausgeschlossen sind, weil 80 DSGVO so zu verstehen ist, dass die hier abschließende Regelungen für Klagebefugnisse getroffen werden, oder ob es sich so verhält, dass es den nationalen Gesetzgeber überlassen bleibt, dann noch ergänzende Klagebefugnisse für Mitbewerber im eigenen Wettbewerbsrecht zu regeln. Auch darüber wird der EuGH früher oder später dann jetzt aufgrund dieses weiteren Vorlagebeschlusses, der noch ganz neu ist und ganz frisch ist und zu dem bislang auch nur eine Pressemitteilung vorliegt, der stammt vom 12. Januar 2023, sodass wir, ja, es gibt ja schon genug, was da in Luxemburg liegt an Entscheidungen zur Auslegung der DSGVO. Hier kommen, sind halt dann noch einmal zwei nicht ganz unwichtige Entscheidungen dazugekommen. Sprechen wir über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. November 2022, eine Nichtannahme-Entscheidung, ein Nichtannahme-Beschluss. Da geht es um Geldwäsche und genauer gesagt um Vorschriften aus dem Jahre 2020, eine Verordnung, die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz Meldepflichten Sachverhalten im Immobilienbereich, brisant für Notare, die in bestimmten Fällen verpflichtet werden, Transaktionen, die bei ihnen beurkundet werden, bei den zuständigen Stellen, BaFin in Deutschland, zu melden.
Genau.
Und da gibt's, da sind eine ganze Reihe von Vorschriften angegriffen worden von Notaren selbst, die sie für verfassungswidrig erachteten. Vorschriften, die auch in der Fachliteratur als unbestimmt kritisiert wurden, so dass man schon verstehen kann, dass sich hier auch verfassungsrechtliche Fragen stellen. Und da gibt's unter anderem, haben wir uns mal angeschaut, einen Paragraphen 3, Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten. Mhm. Was haben wir da uns erschlossen draus?
Also zunächst mal fällt auf, wenn man sich den Paragraph in Augenschein nimmt, dass im Absatz 1 die Nummer 1, also zunächst mal ist da eben die Meldepflicht, die sich eben da, auf was sie sich genau erstreckt, auf welche Risikostaaten. Das heißt, der Verpflichtete hat eben zu melden, wenn ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter irgendeinen Bezug aufweist zu Risikostaaten und welche Staaten das dann sind. Das ist das Interessante schon mal direkt beim ersten Anblick dieses Paragraphen. Die Nummer 1 ist eine sechszeilige Auflistung von diversen Rechtsakten der Europäischen Union, die man sich dann anschauen könnte und eben daraus dann ziehen könnte, welche Staaten, Risikostaaten hier eben problematisch sind. und welche Sanktionslisten darin enthalten sind. Also allein da schon jetzt, wenn man mal an ein Bestimmtheitsgebot und Klarheit denkt, dann fällt diese Norm mir jedenfalls zumindest erstmal als ästhetisch eher unschön und etwas missfallen der Hinsicht auf. Aber genau. Und darum geht es halt, dass man da aus diesen Rechtsakten dann erkennen soll, wann der Verpflichtete, der meldeverpflichtete Notar eben das zu melden hat, einen am Erwerbsvorgang Beteiligten.
Wobei das ja noch, in den Vorschriften findet man Länder, das ist noch relativ leicht nachzuvollziehen, von S wie Syrien bis A wie Afghanistan. Jetzt soll es bloß dann darauf ankommen, ob ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter oder wirtschaftlich Berechtigter dort ansässig ist, das mag sich auch noch leicht feststellen lassen vergleichsweise, oder wenn eine Transaktion einen gleichermaßen engen Bezug aufweist zu einem dieser Länder. Und da sagen die Notare natürlich, woher sollen wir das denn erkennen oder was ist denn eigentlich der Maßstab, ob eine Transaktion einen engen Bezug zu den Cayman Islands beispielsweise aufweist, die auf diesen Listen dann auch auftauchen als Risikostaat. Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen. Ja, mit welcher Begründung?
Hauptsächlich, weil sie wohl nicht den Subsidiaritätsgrundsatz gewahrt haben. Also obwohl sich die Verfassungsbeschwerde eben gegen diesen Rechtssatz, gegen diese diversen Normen aus dem Änderungsgesetz zum Geldwäschegesetz eben gerichtet hat, wurde es nicht angenommen, weil eben die Notare sozusagen die Subsidiarität nicht warten, weil sie eben erstmal den fachgerichtlichen Rechtsschutz hätten in Anspruch nehmen müssen.
Praktisch gesprochen macht das einen großen Unterschied, weil das bedeutet für die Notare, die sich hier gegen diese Meldepflicht wenden, dass sie jetzt so ein Berliner Fall zum Verwaltungsgericht Berlin erstmal gehen müssen, dann zum Oberverwaltungsgericht, vielleicht noch zum Bundesverwaltungsgericht, um dann anschließend wieder nach Karlsruhe zu gehen. Da sprechen wir also bei den Verwaltungsgerichten, drei Instanzen, sprechen wir locker von 5 Jahren plus. Das heißt, das wird auf jeden Fall ziemlich lange dauern, bis dieser Fall wieder nach Karlsruhe zurückkehrt, und weiß der Teufel, ob es die Vorschriften dann in dieser Form überhaupt noch gibt, die hier angegriffen werden. Das sind ja typischerweise auch Vorschriften, die jetzt keine große Langlebigkeit aufweisen. Ja, jetzt hast du richtig gesagt, Rechtssatz, Verfassungsbeschwerde, da haben wir eigentlich mal gelernt in der Ausbildung, dass sich da die Frage der Subsidiarität eigentlich gar nicht erst stellt, weil man gegen Rechtssätze, seien es Gesetze, förmliche oder Verordnungen, eben jetzt nicht anders vorgehen kann als durch eine Verfassungsbeschwerde. Aber da haben wir jetzt es zu tun mit einer Änderung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die also jedenfalls deutlich geworden ist in einer Entscheidung aus dem Jahre 2021 über den Staatstrojaner im baden-württembergischen Polizeigesetz, wo es auch so war, dass die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen wurde mit der Begründung, man müsse hier erst einmal klägerseits zu den Verwaltungsgerichten gehen und die prüfen lassen. Und dann kommen immer zwei Begründungen. Nämlich erstens würde dadurch den Fachgerichten erstmal die Möglichkeit gegeben, die Tatsachengrundlage dann auch festzustellen und auch Auslegungsfragen des einfachen Rechts dann auch zu diskutieren, zu klären, sodass dann quasi der Fall schon ein bisschen aufbereitet dann schließlich nach Karlsruhe kommt. In der Entscheidung, in dieser neuen Entscheidung, in der das also auch so argumentiert wird, zur Geldwäsche vom 9. November, wird dann Bezug genommen auf, ja, da kommt der Satz, vielmehr muss ein Beschwerdeführer zunächst im Rahmen des ihm zumutbaren Versuchen, Rechtsschutz durch die Fachgerichte zu erlangen, auch bei einer Rechtssatzbeschwerde. Da wird dann kurioserweise Bezug genommen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Atomausstieg aus 2016. Und was hat das Bundesverfassungsgericht damals noch gesagt?
Da hat das Gericht genauso festgestellt, dass eben auch für Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze eben der Grundsatz der Subsidiarität gilt. Allerdings ist das eben dann unzulässig, selbst wenn sozusagen der Grundrechtsträger Betroffenheit darlegen kann, wenn er in zumutbarer Weise Rechtsschutz durch die Anrufung der Fachgerichte erlangen kann. Hier allerdings in der Entscheidung heißt es dann halt ohne nähere Begründung, einfach recht pauschal ein sinnvoller Feststellungsantrag, den man dann eben vor den Verwaltungsgerichten stellen müsste, gegen eben diese angegriffenen einfach gesetzlichen Bestimmungen, hier in dem Fall eben gegen die 13. Atomgesetznovelle. Ein solcher sinnvoller Feststellungsantrag vor den Verwaltungsgerichten ist nicht erkennbar. Und da gibt es keine Begründung, und das wird da aber dann einfach so festgestellt. Während aber bei den jüngeren Entscheidungen jetzt des Bundesverfassungsgerichts zum Trojaner, etwa, ist eine solche Ausführung schon gar nicht mehr, ein solcher Satz schon gar nicht mehr zu finden. Das heißt, sie jedenfalls nach außen hin geben sie gar nicht mehr zu erkennen, ob sie sich überhaupt Gedanken darüber gemacht haben, ob ein sinnvoller Feststellungsantrag möglich ist, sondern sie lehnen es schon auch ohne diese Erwägung und diese Gedanken darüber, lehnen sie das Ganze einfach schon ab.
So ist es nicht. In der Atomausstiegsentscheidung hat man immerhin schon mal die Überlegung angestellt, ob man nicht vielleicht doch auch bei einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde, also den Grundsatz der Subsidiarität anwenden kann, aber dann ganz pauschal gesagt, aber es ist gar kein sinnvoller Feststellungsantrag hier zu erkennen bei den Fachgerichten, also entscheiden wir selber. Mhm. Und jetzt in den neueren Entscheidungen, halt auch in dieser neuen Geldwäscheentscheidung, da stellen sich schon gar nicht mehr die Frage, was das denn für ein Feststellungsantrag sein könnte, sondern sagen einfach, ja, doch recht pauschal, also hier haben wir es mit lauter auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffen zu tun in der Norm und hier haben wir es auch mit Sachverhaltsfragen zu tun, die doch sinnvollerweise erstmal von den Fachgerichten geklärt werden, bevor wir hier in unserem Hohen Turm in Karlsruhe dann auch uns in diese Niederungen hereinbegeben müssen. Was ein bisschen kurios ist, ist, dass also das Atomgesetz ist sicherlich kein, also da liegt es sicherlich nicht nahe zu sagen, also hier haben wir es nun überhaupt nicht mit Auslegungsbedürftigen zu tun und hier haben wir es gar nicht auch mit Sachverhaltsfragen zu tun. Mhm. Also die, mit der Begründung, mit der die das jetzt das in den neueren Entscheidungen jeweils die fehlende Erschöpfung des Rechtswegs dann dort zum Grund machen, zurückzuweisen, mit der Begründung hätten sie auch früher dann hier in der 2016er Entscheidung, wenn sie gewollt hätten, hätten sie das auch zurückweisen können.
Ja.
Ja, aber nützt den Notar nichts, woran Sie festhalten, auch in dieser Entscheidung, auch wenn das vielleicht dann doch schon fast nur noch ein Lippenbekenntnis ist, ist die Damoklesrechtsprechung, die ziemlich alt ist, dass man also den Notaren nicht entgegenhalten kann, wartet doch erstmal ab, ob er ein Bußgeld kassiert und kommt dann mit der Verfassungsbeschwerde. Das sagt Karlsruhe dann in dieser Entscheidung auch wieder, also man muss nicht quasi von der Anklagebank aus ein solches Verfahren führen, nicht abwarten, bis man ein solches Bußgeld kassiert, sondern kann getrost erst einmal das dann zum Verwaltungsgericht gehen und eine jahrelange Auseinandersetzung bei den Verwaltungsgerichten führen. Eine Entscheidung, die man, glaube ich, wie jetzt ja auch in unseren Anmerkungen zum Ausdruck kommt, die man schon auch sehr kritisch sehen kann.
Ja.
In einer Entscheidung vom 8. November 2022 bekam es der 6. Zivilsenat, das ist der für Persönlichkeitsrechtsverletzungen zuständig ist, des Bundesgerichtshofs, zu tun mit Pickup-Artists und einem Bericht über Pickup-Artists in einer Astra-Zeitung.
Mhm.
Ich habe nicht gewusst, was Pickup-Artists sind, um mich gleich an dieser Stelle als Unwissende zu outen. Vielleicht erklärst du es mal, Max.
Ja, das ist wahrscheinlich eher so ein Phänomen meiner Generation möglicherweise.
I feel old, wenn du das sagst.
Nein, das meine ich damit nicht, sorry. Nein, aber das sind Pickup-Artists sind einfach sozusagen Leute, die daraus eine Kunst oder ein Geschäftsmodell oder beides machen, ihre besonderen Fähigkeiten darin vorzuweisen und zu präsentieren, blöd gesagt Frauen aufzureißen. Das heißt also, das sind Leute, die entweder daraus eben Kunst machen, das als Video online auf YouTube, daher kenne ich das zumindest, bin ich mal drüber gestolpert, hochstellen, wie sie eben erfolgreich Frauen aufreißen, quasi deren Kontaktdaten, deren Telefonnummern oder sowas da ergattern. Oder eben Leute, die das zum Geschäftsmodell machen, Agenturen und Unternehmen gründen, um Männern dabei zu helfen, besser Frauen aufzureißen.
Müssen das immer Frauen sein, die da aufgerissen werden?
Ich kann mir vorstellen, dass es auch andersrum geht, nein.
Okay.
Genau, das ist der Pickup-Artist, ja.
So, und dann gab es in einer Astra-Zeitung, an einer Hochschule, gab es einen Bericht über einen Studenten wohl auch, nicht, der sich da irgendwo als Pickup-Artist beteiligte, das ganze Spiel in Hessen. Und wie kam es dann zu dieser Klage?
Genau, also der Kläger, lese ich hier auch gerade, gab nebenberuflich nämlich diese Seminare für die Agentur Casanova Coaching. Das heißt, so hieß wohl diese Schicht auch, die auch auf deren Internetseite eben, wo er auch mit Vornamen genannt wird. Und genau, das ist halt das, was er macht. Und dann ging es eben um einen Kurzbeitrag der ARD, wo in der Sendung Das Ding TV eben über ihn berichtet wurde mit dem Titel Aufreißen und Klarmachen, Pickup Artist B, Vorname des Klägers, geht auf Frauenjagd. Das war eben die Vorgeschichte. Und genau darüber wurde dann halt in der Aster-Zeitschrift eben berichtet, über diesen, genau, über den Bericht der ARD, über den Kurzbeitrag.
Dagegen wendet sich dann der Casanova und verklagt die verfasste Studierendenschaft. Was ist das denn?
Ja, genau, das haben wir uns dann auch gefragt. Die verfasste Studierendenschaft ist wohl eine Art Körperschaft des öffentlichen Rechts und ist sozusagen wie eine Art Repräsentation oder der Studierenden, der Gesamtheit der Studierenden an einer Universität. Also jede Universität hat scheinbar so eine verfasste Studierendenschaft.
Genau, es ist eine Teilkörperschaft der Universität, die ja wiederum selbst juristische Person des öffentlichen Rechts ist. So ist dann auch die verfasste Studierendenschaft, also schlicht alle Studenten, vertreten durch den Allgemeinen Studierendenausschuss ASTA als deren Organ, ist dann auch eine juristische Person und kann deswegen auch verklagt werden. Ja, und da geht es im ersten Teil des Urteils, geht es erstmal darum, ob das denn überhaupt dann eine privatrechtliche Streitigkeit ist, die vor die Zivilgerichte gehört, oder ob es nicht eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit ist. Was sagt da der BGH zu?
Es wird halt festgestellt, dass eben gerade, wie du ja auch richtig sagtest, dass eben der Aster eigentlich Teil des öffentlichen Rechts sozusagen ist und eben der Universität und insofern eigentlich sich aufdrängt, dass man hier eben nicht vor die Zivilgerichte ziehen sollte oder müsste, sondern eben sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit im Sinne des Verwaltungsrechts eben handelt. Und da weist aber der BGH einfach kurz darauf hin, dass ja nach § 17a Absatz 5 des GVG eben das unerheblich ist und da eben der BGH jetzt nicht zu prüfen hat, ob der bestrittene Rechtsweg zulässig ist oder nicht und ob sie insofern dafür zuständig sind oder nicht, sondern können trotzdem entscheiden, aber dann eben anhand anderer Normen, weil es sich ja eben dennoch eben um einen anderen Sachverhalt einfach dreht.
Ja, also ganz so selbstverständlich ist es natürlich nicht, dass es hier sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelt, weil natürlich ja auch eine Körperschaft öffentlichen Rechts wie die Studierendenschaft hier auch privatrechtlich handeln kann. Aber das hat der BGH dann hier anders gesehen und hat darauf abgestellt, dass hier Hoheitsgewalt im Spiel ist. Dass nämlich die Aster-Zeitung dann ein Druckwerk ist, mit dem der Aster wiederum Informationsaufgaben wahrnimmt, die in dem Landeshochschulgesetz von Hessen geregelt ist. Also insofern haben wir da dann eben, ist es eben kein so nach klassischen Kriterien Gleichordnungsverhältnis, sondern damit fällt das, was in der Aster-Zeitung veröffentlicht wird durch den Aster, fällt dann in den Bereich staatlichen Informationshandels. Das muss man auch erstmal verstehen, dass das sich so verhält, dass hier tatsächlich Hoheitsgewalt im Spiel ist und wir uns damit im Bereich des öffentlichen Rechts befinden. Du hast richtig gesagt, dass BGH dann sagt, das spielt aber alles gar keine Rolle, weil es ist nicht gerügt worden vom Beklagten in den Vorinstanzen. Und dann haben wir im Gerichtsverfassungsgesetz 17a Absatz 5 die Vorschrift, dass wenn eine solche Rüge des falschen Rechtswegs nicht schon in der ersten Instanz erhoben worden ist, dass man sie dann nicht noch in den späteren Instanzen nachholen kann. Und so kommt es dann, dass der Bundesgerichtshof auf einmal eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit entscheiden muss, die er dann nicht, wie er es gewohnt ist, anhand des Paragraphen 823 BGB entscheidet, der jetzt zivilrechtlich der Maßstab wäre, sondern er muss jetzt darüber entscheiden, ob hier ein öffentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch vorliegt, der ja gesetzlich nicht geregelt ist, aber durch die Rechtsprechung geprägt ist.
Genau, und da der Aster jetzt halt natürlich als Teil der Universität dann eben grundrechtsverpflichtet ist, wenn hier ein Eingriff in ein Grundrecht vorliegt, ist dafür natürlich dann eine Rechtsgrundlage erforderlich, dass sich eben um öffentliches Recht handelt. Und da hier relativ schnell dann festgestellt worden ist, dass hier ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Klägers, also eben dieses Pickup-Artists, vorliegt, also bejaht worden ist, aber eben in die Sozialsphäre des Klägers, ist eben dann die Suche nach der Rechtsgrundlage hat dann begonnen. Und so schaute man eben ins Hessische Hochschulgesetz und schaute in den Paragraphen 77 Absatz 2, der eben in verschiedenen Nummern sozusagen das Handeln des Aster normiert und Voraussetzungen und Möglichkeiten des Aster gibt, tätig zu werden. So ist eben in der Nummer 5 des Hessischen Hochschulgesetzes die Möglichkeit gegeben oder eben die Aufgabe normiert, das AStA politische Bildung zu fördern der Studierenden und eben das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studierenden zu fördern. Und dazu kann eben die AStA also wirken, aber eben nicht politische Meinung sozusagen, darüber wird dann oft gestritten in dieser Nummer 5, nicht politisch ihre Meinung irgendwie, seine Meinung dazu tun, sondern eben politische Bildung, was natürlich eine gewisse Sachlichkeit erfordert, Neutralität und so weiter. Hier hat man dann aber das schnell abgelehnt, dass diese Nummer 5 eben nicht als Rechtsgrundlage dient, um über den Pickup-Artist mit einem Eingriff in dessen Persönlichkeitsrecht vorzugehen oder darüber zu berichten, sondern man hat dann die Nummer 3 zu Rate gezogen und desselben Paragraphen aus dem Hochschulgesetz, der sagt eben, dass nach dieser Nummer 3 des Absatz 2 ist eben die Studierendenschaft die Aufgabe übertragen, die wirtschaftlichen, soziale Belange der Studierenden wahrzunehmen. Und in der Übertragung dieser Aufgabe haben sie zugleich eben die Ermächtigung bekommen, eine Informationstätigkeit wahrzunehmen. Genau. Und das ist eben eine Rechtsgrundlage für Informationshandeln, wie es ja eben vorliegt, wenn der AStA eine solche Zeitschrift betreibt und in dem Artikel dann eben über den Pickup-Artist derart berichtet und halt das kritisiert und gegebenenfalls vielleicht auch warnt, ist das eben ein wirtschaftlich und soziales Belang der Studierendenschaft und insofern hatte man da seine Rechtsgrundlage gefunden. Da wir aber eben im grundrechtlichen Bereich uns befinden, ist natürlich die zentrale Frage dann beim BGH jetzt hier gewesen, die Frage der Verhältnismäßigkeit, sodass eben klar war, man hatte eine Rechtsgrundlage für diese Wortberichterstattung durch diese Artikel, aber es ist eben auch klar, dass ein Eingriff in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Pickup-Artists vorlag, weshalb man eben die sozusagen der Streitfall nach den Umständen des Einzelfalls jetzt hier eben verhältnismäßig sein muss. Und da waren dann eben verschiedene Aspekte relevant. Zum einen natürlich, dass das Phänomen der Pickup-Artists virulent wurde, also eben sich verbreitet hat und es eben zu gewissen Vorkommnissen auch infolge oder sozusagen kausal jedenfalls infolge dieser Casanova-Agentur des Klägers ja geschahen auch auf dem Campus. Und so stellt der BGH hier halt klar, dass eben es nach Anlage der Artikel es schon naheliegend war, einzelne Protagonisten der Szene, so eben auch den Kläger und deren Vorgehensweisen näher vorzustellen. Auch ist richtig, wie der BGH sagt, auf der Seite zugunsten des Klägers eben durch die Veröffentlichung der Artikel wird das Verhalten, und vor allem sein Verhalten spezifisch, in einer identifizierenden Weise öffentlich bekannt gemacht und seine Person auch, stellt der BGH auch dar, in den Augen der Adressaten, also der Artikel, negativ qualifiziert, wobei sogar die erzielte allgemeine soziale Missbilligung durchaus hoch sein dürfte. Also all das stellt der BGH auch fest und dar zugunsten sozusagen des Klägers. Und sagt dann aber natürlich, dass dem grundrechtlich geschützten Interesse des Klägers, die eigene Person sozusagen in der Öffentlichkeit nicht ja, herabgesetzt zu sehen oder eben soziale Geltung und soziale berufliche und berufliche Ehre auch sozusagen herabzusetzen, dem steht aber natürlich das erhebliche öffentliche Interesse an der Information der Studierenden gegenüber, über die Auswirkung des Pickup-Phänomens sozusagen Bescheid zu wissen, informiert zu werden. Und im Ergebnis sagt der BGH halt, überwiegt folglich öffentliche Interesse an der identifizierenden Berichterstattung. Also bedeutet das eben auch, der Kläger hier identifiziert werden durfte in den Artikeln. Und dafür gibt es ein paar Erwägungen. Zum einen, und das ist ja auch ein wirklich gewichtiges Argument, eben, dass der Kläger selbst sich ja eigenständig dem breiten Publikum bekannt gegeben und identifiziert hat und sein ganzes Vorgehen mit seiner Agentur demonstriert hat, eben im Rahmen dieser ARD-Sendung. Da hat er nämlich mitgewirkt. Das stellt der BGH völlig richtig dar. Das heißt, und da sagt der BGH, das ist eine Art Selbstöffnung des Klägers. Und durch diese Selbstöffnung hat der Kläger sich eben zum Gegenstand des Informationsinteresses auch der Hochschulöffentlichkeit gemacht. Denn wenn so ein Studierender in so einer ARD-Sendung plötzlich auftritt mit etwas, was vielleicht viele für kontrovers halten, klar, dann hat eben auch die Hochschulöffentlichkeit daran Interesse. Dann war eben interessant, das fand ich schon krass jetzt das zu lesen, hier im BGH schreibt auch, so haben der Oberbürgermeister sowie die Frauendezernentin der Stadt in einem Brief an Hoteliers und andere darum gebeten, Seminaranfragen der Vaterfirma des Pickup-Artists abzulehnen. Weil das wohl so kontrovers war, hatte man darum gebeten, dann eben denen keine Plattform sozusagen mehr zu geben. So jedenfalls die Ansicht des Oberbürgermeisters. Deshalb ist eben auch der Identifizierungsgrad eben zu berücksichtigen, also eben die Namensnennung, klar, es war aber eben nur Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens. Auch das sagt der BGH, sagt aber dann, dass der Kläger halt, beziehungsweise die Artikel über den Kläger eben nichts Neues sozusagen groß schaffen, sondern sich vor allem halt wirklich auf den vom Kläger selbst geschaffenen Tatsachenkern beziehen. Und dann sagt der BGH, dass die Artikel zumindest in Bezug auf den Kläger auch in ihren wertenden Teilen noch das Sachlichkeits- und Mäßigungsgebot waren. Und der BGH sagt ferner, dass die Einschätzung des Berufungsgerichts auch korrekt sei, dass mit den Artikeln in Bezug auf den Kläger keine Stigmatisierung, Ausgrenzung oder Prangerwirkung einhergegangen ist. Das finde ich persönlich interessant. Also ich meine, das kann man jetzt so und so sehen, schätze ich mal. Ich habe mir ein paar Dinge mal hier markiert aus den Artikeln, die ich schon, ne, wenn man es bedenkt, Prangerwirkung, Ausgrenzung und so weiter. Also hier wird schon offen gesagt, dass, dass das Vorgehen des Klägers, das sei Sexismus. Dann steht hier die Pickup-Szene und somit auch B steht in dem Artikel, also eben auch sein Name dann. Ist jedoch selbstverständlich frauenfeindlich, etwas anderes zu behaupten, ist nicht nur naiv, sondern vielmehr Ausdruck eines reaktionären und sexistischen Gesellschaftsverständnisses. Dann heißt es, die sogenannte Pickup-Szene baut auf genau solch einer politischen Missachtung der Rechte, Haltung und Mündigkeit von Frauen auf. Das heißt, der Kläger wird im Artikel dargestellt, als würde er sozusagen Rechte, Haltung und Mündigkeit von Frauen einfach politisch missachten. Da finde ich, kann man sich jetzt schon drüber streiten, ob das noch sachlich ist, ob das Mäßigungsgebot entspricht. Und an anderer Stelle, die Anmachen des B und die seiner Kollegen bauten fundamental auf einer Machtasymmetrie auf. Frauen seien Objekte, deren mögliches Nein wird ohnehin nicht akzeptiert und so weiter und so fort. Trotzdem kommt der BGH zum Schluss, dass trotz dieser Zeilen der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der gegeben ist, aber eben nicht überwiegt, sondern eben das öffentliche Informationsinteresse überwiegt. Folglich durfte der AStA diese Artikel absetzen in der Zeitschrift, genau.
Wie immer bei Abwägungen, die es dann ja auch hier letztlich sind, die den Fall entscheiden, kann man sich sicherlich drüber streiten, ob man dem folgen mag oder nicht. Aber hier hat der 6. Senat durchaus auch auf einer Linie, die der Senat seit, ich würde sagen, Jahrzehnten verfolgt, dann doch auch mal wieder im Zweifel für die Meinungsäußerungsfreiheit entschieden und dann halt gegen das Persönlichkeitsrecht, wo der Eingriff sich halt in dem am wenigsten geschützten Sozialbereich bewegt. Aber wie gesagt, über diese Entscheidung mag man wie über andere auch streiten. Spannend ist sie auf jeden Fall.
Ja.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.